Heute am Ewigkeitssonntag werden viele Menschen, so wie in diesem Video, zu den letzten Ruhestätten ihrer Lieben gehen. Sie werden auf Friedhöfen oder in Friedwalde gehen und dort sie besuchen. Vielleicht Blumen oder Kerzen mitnehmen, innehalten, Zwiesprache führen, sich an Dinge erinnern. Und es werden bestimmt auch ganz viele Gefühle hochkommen. Und dann werden sie wieder nach Hause gehen. Es war nur ein Besuch. Sie werden Abschied nehmen. Abschied nehmen ist etwas, was zu unserem Leben dazugehört. Immer wieder werden wir mit Abschied konfrontiert. Abschied nehmen von Lebensabschnitten, Abschied nehmen von Beziehungen, von Freundschaften, Abschied nehmen von Träumen, Abschied nehmen vielleicht von einer Arbeitsstelle. Und viele Dinge mehr. Und je älter wir werden, desto mehr dürfen wir uns im Abschied nehmen üben. Abschied nehmen, um Abschied nehmen zu können, müssen wir erst um das Verlorene trauern. Sonst ist es schwierig mit dem Abschied nehmen. Und heute an diesem Tag, am Ewigkeitssonntag, geht es um das Abschied nehmen von geliebten Menschen. Und das ist wie mit anderen Dingen auch Bedarf eines Trauerprozesses. Um Abschied nehmen zu können, brauche ich einen Trauerprozess. Und diesen Trauerprozess, wie er aussieht, den hat eine Psychologin, eine Schweizer Psychologin, sie heißt Verena Kast, in einem Buch niedergeschrieben. Es heißt Die vier Phasen der Trauer. Und ich finde dieses Buch, diese vier Phasen der Trauer, unglaublich hilfreich. Sie gibt eine Orientierung und eine Hilfestellung. Auch gibt es eine Hilfestellung denen, die im Umfeld sind. Sie können Dinge besser einordnen. Auch wenn ich einen Trauerbesuch mache, kann es mir eine Hilfe sein, einfach darüber zu wissen, wie so ein Trauerprozess aussieht. Diese Phasen kann man einfach, oder ich wollte sagen, es ist, kann man nicht eins zu eins umsetzen und sagen, so steht es im Buch und so ist es in meinem Leben. Das wäre zu einfach. Wir sind alle individuell und jeder hat so seine eigenen Mechanismen. Trotzdem finde ich sie wertvoll und hilfreich und ich bediene mich der Worte von der Verena Kast und möchte sie hier vorstellen. Die erste Trauerphase steht für diesen Punkt des Nicht-Wahrhaben-Wollen oder anders gesagt, nein, das kann nicht sein. Der Tod eines Menschen schockiert uns immer. Aber besonders hart trifft es uns, wenn der Tod plötzlich und unerwartet kommt. Auf einmal ist alles anders. Man kann das Geschehene noch gar nicht erfassen und will es auch gar nicht glauben. Viele Menschen sind wie erstarrt, verstört und völlig apathisch oder geraten außer Kontrolle. Der Tod hat etwas Überwältigendes und der Schock sitzt tief. Ja, in dieser ersten Phase, sie ist geprägt von einem Schockzustand und diesem Gefühl, nicht wahrhaben wollen. Man soll jetzt etwas begreifen, was eigentlich gar nicht zu begreifen ist. Und in dieser ersten Phase kann man sich wenige Stunden, aber auch viele Wochen befinden, bis man so langsam versteht, es ist jetzt so, wie es ist. Was kann hier für einen Trauernden hilfreich sein, wenn das Umfeld sich um alltägliche Besorgungen kümmert, sie unterstützt, wo sie überfordert sind, Hilfe bei der Regelung, die im Zusammenhang mit dem Todesfall stehen, da ist, ohne viele Worte, Bevormundungen und schlauen Ratschlägen. Die zweite Phase steht für Aufbrechen der Gefühle und Fragen. Und das ist durchaus auch eine sehr schwierige Phase. Gefühle bahnen sich nun ihren Weg. Leid, Schmerz, Wut, Zorn, Traurigkeit und Angst können an die Oberfläche kommen. Je nach der Persönlichkeitsstruktur des Trauernden herrschen verschiedene Gefühle vor. Warum muss das ausgerechnet mich treffen? Oder womit habe ich das verdient? Das sind Fragen, die sehr leicht aufkommen. Man schreit seinen Schmerz heraus, Wut und Zorn entstehen gegen Gott und die Welt. Aber auch gegen den Toten werden Vorwürfe gerichtet. Wie konntest du mich nur im Stich lassen? Oder was soll nun aus mir werden? Diese aggressiven Gefühle können sich aber auch gegen einen selbst richten. Hätte ich nicht besser aufpassen müssen? Hätte ich das Unglück verhindern können? Als Folge davon entstehen Schuldgefühle, die den Trauernden quälen. All diese Gefühle, die zu diesem Zeitpunkt über einen hereinbrechen, sollte man keineswegs unterdrücken. Sie helfen dem Trauernden, seinen Schmerz besser zu verarbeiten. Zu dem Vorgang des Trauerns gehören Gefühlsausbrüche, Wut, Zorn, depressive Stimmung und Niedergeschlagenheit dazu. Ja, das ist die Phase, wo es einfach um Gefühle geht. Und es kommen Gefühle hoch, wo man gedacht hat, die gibt es bei mir in meinem Leben gar nicht. Und außer Unmengen von Gefühlen kommt auch manchmal noch ein Schuldgefühl dazu. Über Versäumtes, Nicht-Gesagtes, Nicht-Geklärtes, Schuldgefühle über das, was man hätte vielleicht noch tun sollen und es nicht getan hat. Und in diese Phase sind ganz viele Fragen. Warum Fragen? Was hätte man anders machen können? Also eine Phase, ganz viel, ganz emotional. Und die kann auch von ein paar Wochen bis vielen Monaten dauern. Was kann hier für den Trauernden hilfreich sein? Wenn das Umfeld es aushält, dass Probleme ehrlich angesprochen werden und ausgesprochen werden. Schuldgefühle nicht ausgeredet oder bekräftigt werden, sondern nur zur Kenntnis genommen werden. Am Erleben und Erinnern des Trauernden teilnehmen. Dasein, eigene Geschichten zurückhaltend und keine Interpretation oder wertende Stellungnahmen abgeben. Und ganz praktisch Hilfestellung geben. Im Erlernen und Übernehmen der Dinge, die der Verstorbene bisher erledigt hat. Auch der Trauernde muss hier lernen, um Hilfe bitten. Gerade in einer Beziehung, da sind ja doch oft die Aufgaben geteilt. Einer kümmert sich um die Bankgeschäfte, der nächste vielleicht um den Garten oder um ganz praktische Dinge im Haushalt. Und wenn der eine Part es nicht mehr übernehmen kann, dann muss man das erlernen. Man muss lernen, auf die Bank zu gehen und man muss auch lernen, eine Waschmaschine zu bedienen. Ganz praktisch. Und dann ist es gut, wenn Menschen da sind, die einem helfen, diese neuen Dinge zu erlernen. Oder es ist auch gut, wenn Menschen da sind und sagen, ich schneide jetzt mal deine Hecke im Garten. Einfach ganz praktisch. Und auch als Trauernder ist es wichtig, ehrlich zu sagen, ich brauche Hilfe. Ich kann das nicht alleine alles schaffen und ich brauche jetzt Hilfe in diesen ganz praktischen Dingen. Die dritte Trauerphase steht für suchen und sich trennen. Auf jeden Verlust reagieren wir mit Suchen. Was wird eigentlich in der Trauer gesucht? Zum einen der reale Mensch, das gemeinsame Leben, gemeinsame Orte mit Erinnerungswert. Auch in Gesichtern Unbekannter wird nach dem geliebten Gesichtszügen gesucht. Gewohnheiten des Verstorbenen werden übernommen. Gemeinsame Erlebnisse sollen Teile der Beziehung retten und werden gleichsam als Edelsteine gesammelt. Dies erleichtert die Trauer. In inneren Zwiegespäden wird oft eine Klärung offener Punkte möglich, kann Rat eingeholt werden. Durch diese intensive Auseinandersetzung entsteht bei dem Trauernden oft ein starkes Begegnungsgefühl. Das ist unheimlich schmerzhaft und unendlich schön zugleich. Im Verlauf dieses intensiven Suchens, Findens und Wiedertrennen kommt einmal der Augenblick, wo der Trauernde die innere Entscheidung trifft, wieder Ja zum Leben und zum Weiterleben zu sagen oder aber in der Trauer verharren bleibt. Je mehr gefunden wird, was weitergegeben werden kann, umso leichter fällt eine Trennung. Dieses Suchen lässt aber oft auch eine tiefe Verzweiflung entstehen, weil die Dunkelheit noch zu mächtig ist. Ja, in dieser Phase suchen wir Dinge, Rituale, Gemeinsamkeiten, die wir miteinander erlebt haben. Auch Gegenstände, die vielleicht dem Verstorbenen wichtig waren, werden für uns jetzt auch wichtig. Wir sagen Sätze, das hätte ihm gefallen oder das würde er nicht für gut heißen. Wir sehen ein Auto vorbeifahren, gleiche Marke und Farbe. Wir schauen, kommt er jetzt um die Ecke? Wir halten Zwiesprache. Wir schimpfen vielleicht oder erzählen, was wir erlebt haben. Und gemeinsame Rituale werden auch ganz wichtig, wie vielleicht das Glas Rotwein beim Essen oder der sonntagliche Spaziergang oder wie auch immer, was man für gemeinsame Sachen hatte, die vorher unbedeutend waren und irgendwann ganz wichtig werden. Was kann hier für den Trauernden hilfreich sein? Wenn das Umfeld Raum gibt für das Aussprechen aller Erlebnisse der Vergangenheit. Gefühle ernst nehmen, die durch Erinnerungen und Erzählungen immer wieder auftauchen. Geduld und Zeit lassen, kein Drängen beim Akzeptieren des Verlustes. Zuhören, auch wenn man die Geschichten alle schon kennt, denn es gibt ja keine neuen Geschichten. Und Unterstützung gibt bei Ansätzen der Neuorientierung. Die vierte und letzte Trauerphase ist die Annahme und Zustimmung, ja das Akzeptieren des Geschehenes. Nachdem man seinen Schmerz herausschreien durfte, Anklagen und Vorwürfe machen durfte, kehrt allmählich innere Ruhe und Frieden in die Seele zurück. Der Tote hat dort seinen Platz gefunden. Langsam erkennt man, dass das Leben weitergeht und dass man dafür verantwortlich ist. Es kommt die Zeit, in der man wieder neue Pläne schmieden kann. Der Trauerprozess hat Spuren hinterlassen. Die Einstellung des Trauernden zum Leben hat sich meist völlig verändert. Der Verstorbene bleibt ein Teil dieses Lebens und lebt weiter in den Erinnerungen und Gedanken. Das Leben geht weiter. Man sollte es annehmen, Freude und Dankbarkeit für das entwickeln, was bleibt, sich dankbar sein für gemeinsame, schöne Erinnerungen und Zeit und auch schauen, was ist jetzt für mich, was kann ich jetzt tun und was ist noch meine Aufgabe. Und damit, wenn man an diesem Punkt es geschafft hat, hat man einen langen Weg hinter sich, der manchmal viele Jahre dauert. Ein langer Prozess. Aber ein Prozess steht für Anfang und Ende. Anfang, der Verlust eines Menschen, und Ende die Neuorientierung eines gesamten Lebensgefüge. Alles muss wieder neu sortiert werden. Wir haben jetzt einen kleinen Moment der Stille. Wir haben noch einen zweiten Teil und wir haben diesen Gottesdienst begonnen mit einem wunderschönen Lied, Ich bin da. Und das ist auch nochmal der Zuspruch heute an diesem Sonntag. Ein Vers aus Matthäus 28, 20b. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Dieses Wort Jesu an seine Jünger hat er an sie gerichtet, als für die Jünger ein neuer Lebensabschnitt begonnen hat. Es ist ein Wort für einen neuen Lebensabschnitt. Im Kapitel vorher lesen wir von Jesus Tod, von seiner Auferstehung. Und dann ist jetzt die Zeit, dass Jesus die Erde verlassen wird. Er wird gegen Himmel fahren. Und er trifft sich nochmal mit seinen Jüngern und gibt ihnen eine neue Aufgabe. Diese Aufgabe nennt man auch Missionsbefehl. Und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Taufet sie. Und dieser Missionsbefehl hat die Aufgabe, sie sollen das Evangelium weitergeben. Sie sollen von Jesus erzählen und was sie mit ihm erlebt haben. Menschen heilen. Eigentlich das, was sie 3 Jahre mit Jesus gemeinsam gemacht haben, nur jetzt in Eigenverantwortung. Wenn wir eine Ausbildung oder die eine Ausbildung gestartet haben, 3 Jahre, dann geht es in Beruf. Es ist doch irgendwie was anderes und man hat das Gefühl, habe ich in den 3 Jahren überhaupt was gelernt, wenn man plötzlich in Eigenverantwortung da steht. Und die Jünger sollten jetzt in Eigenverantwortung das Evangelium weitergeben. Und in diese neue Lebenssituation spricht Jesus dieses Wort. Ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Und er hat genau gewusst, dass sie dieses Wort brauchen. Weil der Weg, den die Jünger jetzt vor sich hatten, war kein einfacher Weg. Sie hatten Anfechtung erlebt, Verfolgung, Folter und Gefängnis. Trotz der Zusage, dass Jesus bei ihnen war, war der Weg sehr schwer. Und deswegen ist dieses Wort unglaublich wertvoll. Jesus sagt hier, ich bin bei euch alle Tage. Alle Tage heißt 365 Tage im Jahr. Es heißt an guten Tagen und an schlechten Tagen. Es heißt an Tagen, wo ich mich gut fühle, und es heißt an Tagen, wo ich ganz traurig und niedergeschlagen bin. Alle Tage heißt 365 Tage im Jahr. Und dann heißt es, bis an der Weltende. Ein Wort ohne Haltbarkeitsdatum. In unserer Gesellschaft hat vieles nur eine begrenzte Haltbarkeit. Ich kaufe mir heute ein neues, tolles technisches Gerät, in dem Wissen, in einem halben Jahr wird es eine Neuauflage geben und ich muss mich wieder neu mit den Funktionen und mit allem beschäftigen. Und dieses Wort ist ohne diese hat kein Haltbarkeitsdatum. Es galt gestern, heute und wird auch morgen gelten. Ich bin bei euch alle Tage. Im Alten Testament lesen wir, dass Gott auch diese Zusage Josua gegeben hat, dem Volk Israel, Mose. Immer wieder hat er ihnen gesagt, ich bin da oder fürchtet euch nicht. Und wenn wir in die Bibel gucken, wie sind diese Geschichten ausgegangen? Das Volk Israel hat das gelobte Land erreicht. Es hat dort dieses Volk sozusagen vertrieben, hat Krieg geführt, aber es hat es geschafft und Gott war da. Und Josua hat die große Verantwortung genommen, dieses Volk zu führen und Gott war da. Das können wir nachlesen. Und Jesus hat diesen Jüngern gesagt, ich bin da, ich bin bei euch alle Tage und auch sie haben es erlebt. Und dieses Wort ist für uns auch ganz wertvoll. Ich bin bei euch alle Tage. Stellt euch Jesus vor, ganz praktisch, nutzt einmal eure Vorstellungskraft wie einen unsichtbaren Begleiter, der mit uns geht. Wieder auf dem Bild, der uns begleitet und mitgeht. Einen unsichtbaren Begleiter, mit dem ich einfach reden kann. Es ist leider so, dass Menschen nicht immer verfügbar sind, wenn wir Gespräch brauchen oder wenn wir uns alleine fühlen und Unterstützung brauchen. Menschen können das nicht leisten. Und es ist gut, einen unsichtbaren Begleiter zu haben, dem ich einfach alles erzählen kann. Das, was mir schwer liegt, auf dem Herzen liegt, wo ich nicht mit klarkomme, mit Schuldgefühlen und mit der ganzen Wucht der Gefühle einfach erzählen. Spazieren gehen und ihn sich vorstellen, er geht neben mir. Er sitzt an meinem Frühstückstisch und er sitzt in meinem Wohnzimmer. Und was wir von Mose, Josua und den Jüngern lernen können, sie haben das geglaubt und angenommen und erlebt. Und das ist das Geheimnis. Glauben und annehmen, dass Jesus da ist und uns sich nicht davon leiten lassen, ob ich das fühle. Manchmal sind so viele Gefühle vordergründig, dass wir es nicht fühlen. Jesus ist da, aber ist da, aber er ist da. Und oftmals erkennen wir, dass er da war, erst rückwirkend. Dass wir sagen können, ich habe diese Zeit überstanden, weil er da war. Und man kann auch Jesus einfach bitten, gib mir die Kraft nur für diesen einen Tag. Wenn ich die ganze Trauerphase vor mir sehe, das erschlägt uns. Es ist besser, wir lassen uns die Kraft nur für den heutigen Augenblick, für den Jetzt und für diesen Tag schenken. Und das reicht auch. Jeder Tag hat seine eigene Plage. Und es reicht für diesen einen Tag. Reden Sie mit ihm, halten Sie inne und lassen Sie auch ihn zu ihm reden und seien Sie gewiss, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus, unserem Herrn. Amen.